Herzlich willkommen zum Inside Legal Podcast, dem neuen Podcast der Alba Patera Rechtsanwälte. Wir berichten über erwähnenswerte Themen aus Kanzlei, Wirtschaft und Recht. Heute unter den Überschriften: Warum personalisierte Veranstaltungstickets zunehmen und rechtlich zulässig sind. Kameramann von Das Boot steht erhebliche Nachvergütung zu. Der BGH sieht eine Grenze von Unterlassungsansprüchen auf YouTube. Der EuGH zu Urheberrechtsverletzungen bei familiengenutzten Internetanschlüssen. Dienstwagenregelung bei Freistellung und Krankschreibung. Sowie zur DSGVO die Fanseiten auf Facebook und Co. Unter der Überschrift bei Einlass, wer sind Sie bitte? Warum personalisierte Veranstaltungstickets zunehmen und rechtlich zulässig sind, berichten wir aus dem Vertrags- und Entertainmentrecht. Früher war es dem Konzertveranstalter oder Fußballverein egal, wer zum Konzert oder ins Stadion kam. Hauptsache, die Bude war voll. Doch die Zeiten ändern sich. Nicht nur der durch den Terrorismus gesteigerte Identifikationswunsch gegenüber Personen bei Massenveranstaltungen hat dazu geführt, dass die Veranstalter zunehmend dazu übergehen, personalisierte Tickets herzustellen. Es ist vor allem die Attraktivität des Sports und der Kunst, die das Bedürfnis hervorruft, Tickets im Vorfeld von Events nicht mehr frei von Hand zu Hand wandern zu lassen. In der Tat hat insbesondere der Sekundärmarkt von Konzertticketverkäufen in den vergangenen Jahren zum Teil ungeahnte Auswüchse erlebt. So berichtete der CEO der Deutschen Entertainment AG, DEAG, Professor Peter Schwenko, im September auf dem Reeperbahn-Festival bewegt davon, wie eine Tochter ihrem todkranken Vater noch eine letzte Freude für einen Konzertbesuch seiner Lieblingsband machen wollte und dann auf dem Sekundärmarkt für über 3.000 Euro eine ursprünglich für 85 Euro zu habende Karte zahlen musste. Nun ja, das Verhältnis von Angebot und Nachfrage treibt manchmal seltsame Blüten. Umso mehr können die Veranstalter nun aufatmen, da der FC Bayern mit seiner Praxis der personalisierten Tickets durch ein Versäumnisurteil des OLG München gegen den klagenden Zweitmarkthändler gewonnen hat. Dieser hatte vorgetragen, weder er noch seine Ticketkäufer hätten ein Vertragsverhältnis mit dem FC Bayern, sodass auch deren AGB nicht zum Tragen kämen. Diese Argumentation drang der Kläger nicht durch. Obgleich die genauen Gründe des Urteils aufgrund der Säumnis noch nicht vorliegen, lässt sich kurzerhand sagen, dass der personalisierte Ticketverkauf nicht unzulässig ist und es daher auch in der Konsequenz dem Veranstalter auch möglich ist, Personen, die mit dem Namen, auf den das Ticket ausgestellt ist, nicht identisch sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verweigern. Diese Tendenz steht nicht im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung des BGH. Dieser hatte zwar vor 10 Jahren in einem Urteil vom 11.09.2008 entschieden, dass ein gewerblicher Wiederverkäufer grundsätzlich weder wettbewerbs- noch AGB-widrig handelt, wenn er Kartenkäufe des primären Ticketmarktes per Anzeigenschaltung dazu anregt, an ihn weiterzuverkaufen. Eine Personalisierung von Tickets, die den Weiterkauf faktisch ausschließt, wurde dadurch vom BGH jedoch nicht ausgeschlossen. Unter der Überschrift Nachschlag aus der Unterwasserkombüse, warum dem Kameramann von dem Film Das Boot eine erhebliche Nachvergütung nach § 32a Urhebergesetz zusteht, berichten wir zum Film und Urheberrecht. Anfang der 80er Jahre war Joost Vacano als Kameramann für die Filmproduktion Das Boot eingespannt. Damals ahnte noch keiner, dass sich der Film in den kommenden Jahrzehnten nicht nur zu einem Klassiker, sondern auch zu dem international wohl erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten entwickeln würde. Kein Wunder, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland immer wieder auf das Werk zugriff, um sein bürgerfinanziertes Abendprogramm anzureichern. So auch in den letzten Jahren. Dies gefiel grundsätzlich auch Joost Vacano, nicht jedoch, dass er keinen Cent dafür sah. Bereits unter dem Weihnachtsbaum 2017 hatte das Oberlandesgericht München dem kreativen Bewegtbildmacher erhebliche Nachvergütungen zugesprochen, Urteil vom 21.12.2017. Das OLG stellte fest, dass der Begriff des Vorteils im Sinne des § 32a Urhebergesetz nicht nur Umsatzgeschäfte, sondern auch andere Verwertungshandlungen umfasst. Eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die ein Filmwerk in ihrem weitgehend beitragsfinanzierten Programm ausstrahlt, erlangt einen solchen Vorteil. Dieser Vorteil besteht in dem durch die Verwertung des Filmwerks erfolgenden Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Grundversorgungsauftrags. Für die Bemessung seines Wertes kann auf die Höhe der dafür angemessenen Wiederholungsvergütung abgestellt werden. Daher hatte das OLG nicht nur die Filmherstellerin und Verwertungsgesellschaft zu einer erheblichen Nachvergütung verurteilt, sondern auch den WDR selbst, nämlich insgesamt zu fast 600.000 Euro einschließlich Zins. Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart hat in seinem Urteil vom 26.09.2018 dem Kameramann nun in konsequenter Folge nochmals rund 315.000 Euro als weitere angemessene Beteiligung für die Nutzung der Filmproduktion Das Boot in den Gemeinschaftsprogrammen von insgesamt 8 öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zugesprochen. Bemerkenswert ist dieser Zuspruch ebenso wie der des OLG München vor allem deshalb, weil Jost Vacano Anfang der 80er Jahre ca. 100.000 Euro für seine Arbeit und die Rechteeinräumung bekommen hatte, was sich damals als ein durchaus opulentes Gehalt sehen lassen konnte. Der Senat stellte allerdings fest, dass dem Kläger für 41 Ausstrahlungen der Produktion in den Jahren 2002 bis 2016 eine weitere angemessene Beteiligung gemäß § 32a Absatz 2 Satz 1 Urhebergesetz zustehe. Zwischen der vom Kläger mit der Filmproduktionsfirma vereinbarten Vergütung für die Einräumung der Nutzungsrechte und den aufgrund des Erfolges riesigen Erträgnissen und Vorteilen der jeweiligen Sender bestehe doch ein sehr auffälliges Missverhältnis im Sinne der Nachvergütungsvorschrift aus 2002. Das Gericht hatte bei dieser Entscheidung vor allem zu beachten, ab wann von Missverhältnissen überhaupt gesprochen werden kann. Denn auch andere Spielfilme finden sich zu häufigen Wiederholungen in den Archiven der Sender. Allerdings wird Das Boot, und dies ist eben doch ein erheblicher Unterschied, bei den Sendern zumeist in der von der Sendezeit her höher bewerteten Primetime, also zwischen 20 und 24 Uhr, ausgestrahlt. Bei der Bemessung der Vorteile der Rundfunkanstalten durch die Ausstrahlung orientierte sich das Berufungsgericht an tariflichen Wiederholungsvergütungssätzen, wie sie die Tarifverträge der drei größten ARD-Anstalten für die Ausstrahlung von Wiederholungssendungen vorsehen. Dabei sei die initiale Vergütung des Kameramanns durch die zahlreichen Filmnutzungen bis zur Einführung des § 32a Urhebergesetz im Jahr 2002 längst verbraucht gewesen. Für die Zukunft stellt das OLG Stuttgart fest, dass für weitere Nutzungen des Films von den Sendeanstalten eine weitere angemessene Beteiligung an den Kameramann zu bezahlen sei. Unter der Überschrift »Was gesendet wurde, bleibt meistens« ein Unterlassungsanspruch gegen den NDR findet seine Grenzen auf YouTube, berichten wir zum Rundfunk- und Urheberrecht. Eine Rundfunkanstalt, die es zu unterlassen hat, bestimmte in einem Fernsehbeitrag enthaltene Äußerungen zu verbreiten oder verbreiten zu lassen, genügt ihrer Unterlassungspflicht, wenn sie den Fernsehbeitrag aus ihrer eigenen Mediathek entfernt und durch Einwirkung auf gängige Suchmaschinen dafür Sorge trägt, dass der Beitrag nicht weiter aus dem Cache der Suchmaschinen abgerufen werden kann. Ihre Unterlassungspflicht ist hingegen nicht verletzt, wenn der Beitrag weiter im Internet irgendwo abrufbar ist, weil ein Dritter, dessen Handeln der Rundfunkanstalt nicht wirtschaftlich zugutekommt, den Beitrag selbstständig in einem Internet-Videoportal veröffentlicht hat. Hier YouTube. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 12. Juli 2018 klargestellt. Der NDR hatte sich zunächst aufgrund einer mangelhaften redaktionellen Berichterstattung zu einer strafbewehrten Unterlassung verpflichtet. Da einem Unterlassungsanspruch, und auch dies stellte der BGH in seinem Beschluss noch einmal mit zahlreichen weiteren Verweisen klar, regelmäßig aus der Natur der Sache heraus die Verpflichtung innewohnt, alles Erforderliche zu unternehmen, um eine Störungslage, welche sich aus dem Mangel an der Unterlassung ergibt, zu beseitigen, musste der NDR hier handeln. Er nahm die Berichterstattung aus seiner Mediathek und sorgte zudem dafür, dass bei Google Suchanfragen zum Thema zukünftig leer ausgingen. Zu kurz gegriffen? Nein, urteilte der BGH. Zwar sei der Beitrag durch einen privaten Nutzer auch bei YouTube live gestellt worden, diese Veröffentlichung befände sich jedoch außerhalb des zumutbaren Haftungsbereichs des NDR. Im Wesentlichen hat der BGH bei dem Pflichtenradius des verletzenden Senders darauf abgestellt, ob die fortgesetzte Störung durch einen Dritten dem Verletzer wirtschaftlich zuzurechnen sei. Dies verneinte der Bundesgerichtshof vorliegend, denn der NDR stand weder in einem Auftragsverhältnis zu dem privaten YouTube-Nutzer, noch partizipierte der NDR an irgendwelchen Werbeerlösen aus den Streams bei YouTube. Zwar bewirke die Veröffentlichung auf einem Videoportal im Internet, dass mehr Zuschauer vom Inhalt des Fernsehbeitrags des Schuldners Kenntnis erlangen könnten, dies allein führe aber nicht zu einem relevanten wirtschaftlichen Vorteil des Schuldners. Im Gegenteil, hier lege ja faktisch ein Konkurrenzangebot zur NDR-Mediathek vor, welches von der Anstalt nicht lizenziert oder gebilligt worden sei. Im Ergebnis lehnte der BGH daher einen Ordnungsgeldantrag ab, der darauf abzielte, den NDR dafür zu bestrafen, dass dieser gegen die YouTube-Veröffentlichung nichts unternommen hatte. Die Entscheidung regt durchaus zu einer kritischen Auseinandersetzung an. Denn faktisch drohen Unterlassungsansprüche gegen Verletzer heute dann leer zu laufen, wenn diese als Urheberrechtsinhaber redaktioneller Beiträge nicht dazu verpflichtet sind, zumindest überragend prominente Zweitangebote im Wege der Unterlassungsverfügung mitzukassieren. Bei YouTube handelt es sich um die weltweit mit Abstand bekannteste Zweitauswertungsplattform für zuvor ausgestrahlte Sendeinhalte. Ein Vorgehen des Senderechtsinhabers gegen die Veröffentlichung auf YouTube würde somit in der Praxis einen sehr wesentlichen, effizienteren Rechtsschutz als die bloße Entfernung aus der eigenen Mediathek erzeugen. Zudem ist zu fragen, ob die öffentlich-rechtlichen Sender nicht per se einer erweiterten Haftung unterliegen sollten, wenn sie dauerhaft illegale Zweitveröffentlichungen ihrer Sendeinhalte auf fremden Streaming-Plattformen dulden. Wir gehen davon aus, dass der Bundesgerichtshof in diesem Spannungsfeld zukünftig noch vertiefter fallgerechte Lösungen wird finden müssen. Unter der Überschrift »Kein Versteckspiel hinterm Clan«, der EuGH stärkt die Verfolgung von Urheberverletzungen bei familiengenutzten Internetanschlüssen, berichten wir aus dem Urheberrecht. Ich war es nicht, mein Bruder war es oder meine Schwester oder fragen Sie doch mal meinen Papa. Vielleicht war der es auch oder auch nicht. Ganz verzweifelt hatte der Beklagte vor dem Landgericht München versucht, sich auf sein Grundrecht auf Familienschutz zu beziehen. Er verwies darauf, dass der Internetanschluss auch von seinen Eltern genutzt worden sei. Der Verlag Bastei Lübbe hatte auf Schadensersatz geklagt, weil seine Hörbücher in einem File-Sharing-System auftauchten und für den Upload die IP-Adresse des Beklagten identifiziert worden war. Die Strategie der Exkulpation durch einen mehr oder weniger diffusen Verweis auf die Familie sorgte bei Gericht für einige Unruhe. Denn sowohl Artikel 8 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29, also der Infosoc-Richtlinie, als auch Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2004/48, also der Enforcement-Richtlinie, versprechen dem Inhaber von Urheberrechten einen effektiven Rechtsschutz. Die Rede ist einerseits von sogenannten wirksamen und abschreckenden Sanktionen bei Rechtsverletzungen und andererseits von wirksamen Maßnahmen zur Durchsetzung des Rechts am geistigen Eigentum. Demgegenüber standen im Verfahren nun Grenzen der Aufklärung durch das Zeugnisverweigerungsrecht innerhalb der Familie, welches in Deutschland durch § 383 Absatz 1 Nummer 3 ZBO für das Zivilverfahren und durch § 52 Absatz 1 Nummer 3 StPO für das Strafverfahren gewährt wird. Das Landgericht München legte die Sache mit Beschluss vom 24.03.2017 dem Europäischen Gerichtshof vor. Denn selbst wenn ein Anschlussinhaber identifiziert werden kann und einiges dafür spricht, dass er persönlich den Anschluss zum illegalen Upload in das Peer-to-Peer-Netzwerk genutzt hat, so kann die Beweisführung dort in eine Sackgasse geraten, wo der Inhaber den Anschlusszugriff weiterer Familienmitglieder benennt, sodann jedoch genauere Angaben aufgrund seines familiären Zeugnisverweigerungsrechts ablehnt. In diesem Moment ist grundsätzlich der besondere Schutzbereich der Familie nach Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz tangiert. Greift gegebenenfalls noch eine Störerhaftung des Anschlussinhabers auf Unterlassung, so scheitert die Schadensersatzklage mangels ausreichenden Strengbeweises zur Täterschaft dann doch, weil der Anschlussinhaber die Vermutung zu seinen Lasten unter gleichzeitigem Verweis auf die Familie erschüttern konnte. Da dem Landgericht München dieses familiäre Versteckspiel bei Urheberverletzung nicht ganz geheuer war, ersuchte es den Europäischen Gerichtshof um einen Vorabentscheid in der Sache. Und dieser entschied nun am 18.10.2018 zugunsten des Urheberrechts. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs muss ein angemessenes Gleichgewicht zwischen verschiedenen Grundrechten, nämlich zum einen dem Urheberrecht und dessen effektiver Durchsetzung und zum anderen dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gefunden werden. An einem solchen Gleichgewicht fehle es aber, wenn der Familie des Inhabers eines Internetanschlusses, über den Urheberrechtsverletzungen durch File-Sharing bewiesen begangen wurden, ein quasi absoluter Schutz gewährt werden würde. Wenn einem nationalen Gericht aufgrund familienbedingter Zeugnisverweigerungsrechte die Feststellung der gerügten Urheberrechtsverletzung und die Identifizierung ihres Täters faktisch unmöglich sei, komme es zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Grundrechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf, welches dem Inhaber des Urheberrechts zur Durchsetzung seines Rechts am geistigen Eigentums zustehe. Da der EuGH allerdings das Grundrecht auf den Schutz der Familie nicht dadurch aushebeln möchte, dass in Zukunft jeder Blutsverwandte seinen Nächsten verpfeifen muss, öffnet es der effektiven Rechtsdurchsetzung die Möglichkeit anderer Wege. Stehe dem Rechtsinhaber ein anderes wirksames Instrument womöglich zur Verfügung, im Falle von Familienanschlüssen im Internet seinen Schadensersatz durchzusetzen, so würde dies dem Sinn und dem Zweck der EU-Urheberrechtsrichtlinie durchaus genügen. Die Sache ist nun wieder beim Landgericht München gelandet und es bleibt abzuwarten, ob und wie das Gericht dem Verlag zu seinem Schadensanspruch verhelfen möchte. Würde man im Wege der Rechtsfortbildung für die zivilrechtliche Haftung eine Art unwiderlegbare Vermutung, bisher war diese eben einfach widerlegbar, zu Lasten des Anschlussinhabers einführen, so könnte dies womöglich über das Ziel hinausschießen und den rechtsstaatlichen Grundsatz in dubio pro reo empfindlich belasten. Vielmehr könnte es genügen, wenn künftig die Schadensersatzdurchsetzung gegen den Anschlussinhaber im Falle von Familiennutzung erst dann scheitert, wenn eine hinreichend konkrete Exkulpation durch die genaue Benennung tatzeitlicher Alternativpersonen gelingt. Anderenfalls wäre sogar über das Konstrukt einer gesamtschuldnerischen Haftung aller Familienmitglieder, die als Anschlussnutzer im Haushalt in Betracht kommen, zu denken. Letzteres klingt zwar zunächst nach einer Art Sippenhaft, die in Deutschland aus gutem und nicht zuletzt historischem Grund streng abgelehnt wird, die Gesamtschuld hätte aber zumindest den positiven Effekt, beim häuslichen Abendbrot in der Wohngemeinschaft, gleich ob Familie, WG oder Clan, noch einmal über die Wichtigkeit des geistigen Eigentums und seines Schutzes zu sprechen. Der Grundsatz, wir sind eine Familie, würde dann automatisch dazu führen, dass alle auch ein gemeinsames Rechtsverständnis zum Urheberrecht im Internet entwickeln müssten. Unter der Überschrift freigestellt und krankgeschrieben etwa weiterfahren? Was gilt denn nun, wenn der Arbeitnehmer seinen Firmenwagen zurückgeben soll? Berichten wir aus dem Arbeitsrecht. Häufig dürfen betrieblich zur Verfügung gestellte Fahrzeuge auch privat genutzt werden. Der Arbeitgeber trägt dann alle Kosten, einschließlich Benzin bis zur Landesgrenze, und die Familie des Vertriebsmitarbeiters freut sich über Papis schönes Auto für die Sommerferien. Das hat seinen Preis. 1% vom Listenpreis werden versteuert. Kostet zum Beispiel der schicke SUV brutto 50.000 Euro, so muss sich der Arbeitnehmer monatlich 500 Euro als geldwerten Vorteil in die Lohnabrechnung zuschreiben lassen und dies auch dann voll versteuern. Aber auch dies lohnt sich meistens, da ein rein privat finanziertes Neufahrzeug in der Regel sehr viel teurer im Unterhalt wäre, einschließlich des natürlich zu verbuchenden Wertverlustes. Was aber gilt, wenn es zur Zerrüttung des Arbeitsverhältnisses kommt und der Arbeitnehmer im Rahmen einer Kündigung freigestellt wird? Zunächst muss dann der Wortlaut der Vereinbarung zur Dienstwagenüberlassung natürlich geprüft werden. Oft finden sich hier bereits klare Regelungen. Wenn der Arbeitgeber sich jedoch pauschal einen Widerruf der privaten Dienstwagennutzung vorbehält, so ist Vorsicht geboten. In diesem Fall sind zahlreiche Besonderheiten des durch die Rechtsprechung entwickelten Arbeitnehmerschutzes zu beachten. Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass Dienstwagenregelungen der AGB-Kontrolle unterliegen und pauschale Widerrufsregelungen bei privater Nutzungserlaubnis unwirksam sind. Dies ergeht aus einem Urteil vom 19.12.2006. Weil das Privileg der Privatnutzung Entgeltcharakter habe, dürfe dies bei einer Freistellung ebenso wenig wie das Gehalt entzogen werden. Zugunsten der Planungssicherheit des Arbeitnehmers müssen Widerrufsgründe daher bereits konkret und vorhersehbar in der Vereinbarung selbst aufgelistet werden. Unzumutbar nach § 308 Nummer 4 BGB seien insbesondere sofortige Widerrufsklauseln ohne triftigen Grund, die es dem Arbeitnehmer unmöglich machen, sich ausreichend auf den Entzug des Dienstwagens vorzubereiten. Darüber hinaus kann laut einem späteren Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 21.03.2012 selbst bei einer der Inhaltskontrolle standhaltenden Widerrufsklausel im Einzelfall die Art der Ausübung des Widerrufs dennoch treuwidrig sein, wenn das Ermessen bei der Abwägung zwischen Rückholinteresse des Arbeitgebers und Auslauffrist des Arbeitnehmers unbillig ausgeübt wurde. Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hatte in der Vorinstanz eine regelmäßige Widerrufsfrist von ca. 4 Wochen in Analogie zu einem monatlichen Kündigungsrecht nach 622 BGB für angemessen gehalten. Zu besonderen Fragestellungen kommt es, wenn der Arbeitnehmer nun parallel zu seiner kündigungsbedingten Freistellung auch noch krankgeschrieben ist. In solchen Fällen geht das BAG-Urteil vom 14.12.2010 davon aus, dass bei Ablauf der Lohnfortzahlung auch das Dienstwagenprivileg entfällt, da es, solange keine weiteren Anhaltspunkte für ein Sonderprivileg im Arbeitsverhältnis vorliegen, ein nur akzessorisches Recht zum Gehaltslauf sei. Der Dienstwagen könne selbst noch dann herausverlangt werden, wenn der Arbeitgeber nach Ablauf der 6-Wochen-Frist die Nutzung zunächst eine Zeit lang weiter dulde. Daraus ließe sich noch keine konkludente Zustimmung für eine dauerhafte Nutzung ableiten. Verbindet man unterm Strich die Grundsätze zum angemessenen Widerruf bei Freistellung mit dem Urteil zum Wegfall des Nutzungsprivilegs bei Ablauf der gesetzlichen Lohnfortzahlung? So sind Arbeitgeber im Ergebnis gut beraten, auch bei längerer Erkrankung des Arbeitnehmers mit ausreichenden Ankündigungsfristen zu arbeiten. Arbeitgeber, die es mit den 6 Wochen genau nehmen, sollten entweder im Arbeitsvertrag regeln, dass der Dienstwagen bei Wegfall der Lohnfortzahlungen sofort eingezogen wird oder den Arbeitnehmer nach einer bereits mehr als 2 Wochen andauernden Erkrankung vorsichtshalber rechtzeitig schriftlich dazu informieren, dass sein Fahrzeug bei Einsatz des Krankengeldes, also nach weiteren 4 Wochen, eingezogen wird. Versäumt der Arbeitgeber beides, so kann er trotz Wegfall der Lohnfortzahlung nach 6 Wochen den Wagen nicht sofort herausverlangen, sondern muss bei Ankündigung nach Treu und Glauben im billigen Ermessen eine angemessene Abholungsfrist gewähren. Eine Abholung am Wohnsitz des Arbeitnehmers versteht sich dann bei Krankschreibung von selbst. Das hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einem Urteil vom 10.01.2013 noch einmal klargestellt. Unter der Überschrift "Mein Follower, bitte gib mir deine Daten" Update zum EuGH-Urteil für Fanseitenbetreiber in sozialen Netzwerken bei Facebook und Co. berichten wir nochmal aus dem Datenschutzrecht. Denn im Sommer hatte der Europäische Gerichtshof in einem sehr viel beachteten Urteil vom 5.06.2018 entschieden, dass die Betreiber von Fanseiten gemeinsam mit den Anbietern sozialer Netzwerke, vorliegend Facebook, für den Datenschutz haften. Ein solcher Betreiber ist nämlich an der Entscheidung, wie und wofür er personenbezogene Daten der Besucher seiner Fanpage verarbeitet, beteiligt. Er kann durch verschiedene Einstellungen der Seite diverse Daten über seine Zielgruppe und die einzelnen Fans erlangen. Er kann daraufhin sein Informationsangebot so zielgerichtet wie möglich gestalten und die Tatsache, dass sich der Inhaber der Fanseite der von Facebook eingerichteten Plattform und ihrer Funktionalitäten als Werkzeug für eigene Zwecke bedient, befreit ihn eben gerade nicht von seinen Datenschutzpflichten nach der Datenschutzgrundverordnung. Sinn und Zweck der Klarstellung einer gemeinschaftlichen Verantwortlichkeit von Plattform- und Fanseitenbetreiber lagen für den EuGH primär darin, zugunsten derjenigen betroffenen Personen, deren Daten verarbeitet werden, ein hohes Maß an Transparenz zur Datenverarbeitung sowie einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Denn im Ergebnis ist seit der Entscheidung nicht nur Facebook und jeder andere Social Network Betreiber, sondern vor allem auch jeder, der eine Fanseite mit entsprechenden Tools zur Datensammlung einrichtet, gut beraten, die Pflichten der DSGVO umfassend zu beachten. Infolge des EuGH-Urteils hatten die deutschen Aufsichtsbehörden darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die DSGVO-Pflichten dringender Handlungsbedarf zur Datenverarbeitung bei Facebook bestehe. Da die Durchsetzung des Datenschutzes in Deutschland nach dem föderalistischen Prinzip grundsätzlich Sache der Bundesländer ist, konnte hierzu jeder Landesdatenschutzbeauftragte seine Ansichten äußern. Ein gemeinsames Sprachrohr der Landesdatenschützer bietet indes die sogenannte DSK, die gemeinsame Datenschutzkonferenz der Länder, die zwar weder eine offizielle Stelle der Legislative, Judikative noch der Exekutive ist, deren Kommunikation jedoch mittlerweile eine recht erhebliche Signalwirkung für das praktische Verständnis des Datenschutzes in Deutschland entfaltet. Entsprechend wirkungsvoll schlug nicht nur die Entschließung der DSK vom 6.06.2018 ein, sondern noch deutlicher der Nachschlag 3 Monate später, nämlich der Beschluss der DSK vom 5.09.2018. In diesem Beschluss stellt die DSK klar, dass Artikel 26 DSGVO zu beachten und der Betrieb von Facebook-Fanseiten ohne klare Vereinbarung zur Verantwortlichkeit schlichtweg rechtswidrig sei. Daraufhin hat Facebook mit einer Vereinbarung mit den Fanseitenbetreibern unter der Überschrift "Seiten Insights" reagiert. Facebook geht davon aus, dass allein die Weiternutzung der Fanseiten durch den Betreiber dessen konkludente Willenserklärung zum Abschluss der Vereinbarung abbildet. Vorteilhaft für den Seitenbetreiber ist, dass Facebook sich im Innenverhältnis zu den Fanseitenbetreibern als primär verantwortlich erklärt. Freilich ist es Facebook nicht möglich, dadurch die gemeinschaftliche Außenhaftung nach Artikel 26 Absatz 3 DSGVO zu beschränken. Diese Haftung versucht Facebook nun auch dadurch abzufangen, dass der Seitenbetreiber bei datenschutzbezogenen Angriffen Dritter verpflichtet ist, mittels eines Online-Formulars Facebook in Kenntnis zu setzen und Facebook die Verteidigung nach außen zu überlassen. Wir werden dazu erste Fallkonstellationen beobachten und über die Entwicklungen weiter berichten. Wer indes die grundsätzlichen Informationspflichten bei dem Betrieb seiner Social-Network-Fanseite ebenso beachtet wie bei dem Betrieb einer eigenen Homepage, der sollte beruhigt weitermachen und nicht dem Ruf derer folgen, die noch immer von einer erforderlichen Schließung aller Fanseiten auf Facebook sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besuchen Sie uns doch gerne für weitergehende Informationen auf www.albapatera.com.